Okay, hab ich hier einen Brief an euch, Jungs und Mädels. Ist ein wichtiger Brief, gut hingesteckt und in der Mail, gell? Und ich möchte ihn euch, auch wenn ihr sonst den Brief nicht lest, ich stelle immer wieder mit Erstaunen fest, dass es Leute gibt, die das, was wir hier produzieren, kategorisch ablehnen zu lesen. Auch wenn ihr diesen Brief bisher nicht gelesen habt, auch den Römer 13 vom letzten Monat, möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Wir schreiben das hier nicht nur, weil wir nichts Besseres zu tun haben und weil wir denken, der Eugen muss irgendwie ein wenig beschäftigt werden. Nein, wir schreiben das, weil wir da ein Stück auch unser Herzensanliegen mit euch teilen wollen. Und das ist ein Herzensanliegen, was da drin steht. Bitte nehmt es zur Kenntnis und nicht nur das, sondern nehmt es zu Herzen. Heute fangen wir an mit einer neuen Predigtserie. Und die heißt, oh, jetzt hast du mal den Witz verrissen. Die heißt Jakobus. Jakobus, alles nur Stroh. Warum das so heißt, erkläre ich gleich. Aber diese Predigtserie, die hat mehrere Themen, 8 Themen. Reifen in Anfechtung heute, Konsequenzen des Hörens, lebendiger Glaube, weise Rede, Stolz und Vorurteile, abhängig von Gott, geduldig im Leiden, wirksames Gebet des Glaubens. Das sind alles Themen, die wir hoffen, uns etwas mehr in unserer Beziehung zu Jesus voranbringen. Warum dieser Titel Jakobus? Alles nur Stroh? Der Reformator Martin Luther nannte diesen Brief, den Jakobusbrief, eine stroherne Epistel. Warum hat er gemeint, es wäre eine stroherne Epistel? Er hat gemeint, es ist eine stroherne Epistel, weil er als Kind seiner Zeit aus der katholischen Kirche herauskam, in der man Werke als das Einzige betrachtete, was einen im Endgericht retten kann. Gute Werke. Und er hat im Studium der Schrift festgestellt, dass es absolut nicht so ist, dass wir durch Werke gerechtfertigt und gerettet werden, sondern allein durch Gnade. Und deshalb hat er dann gedacht, ja, im Kapitel 2, ab Vers 14, da wird von der Notwendigkeit der Werke gesprochen. Und das ist ihm sowas gegen den Strich gegangen, da hat er den Jakobusbrief fast schon aus dem Kanon für sich aussortiert. Und manchmal passiert es uns, wenn wir aus irgendwelchen Hintergründen kommen, dass wir mit bestimmten Bibeltexten oder Stellen oder sogar Büchern dann hingehen und sagen, also das ist mir so zuwider, das entspricht so wenig dem, was ich verstehe von der Bibel, das mache ich einfach mal auf die Seite. Wir schmeißen es nicht ganz raus, aber wir machen es auf die Seite. Wir ignorieren es. So könnte man es auch mit dem Jakobusbrief machen, aber wir werden sehen, dass der Jakobusbrief alles andere als Strohhalm ist, dass da im Prinzip viel Nahrung ist. Ja, Stroh ist ja der Rest von der Ähre. Die Samenkörner sind schon weg und Stroh bleibt übrig. Ist eigentlich nur noch fürs Vieh. Und das hat er irgendwie so gemeint. Aber da sind ein Haufen Körner drin. Da ist noch das volle Korn drin, die volle Nahrhaftigkeit. Wie gesagt, wir werden 8-mal predigen über den Jakobusbrief. Und jetzt beschäftigen wir uns ganz kurz über so das Woher und Wohin und wieso und wann und von wem. Der Jakobusbrief ist wahrscheinlich der erste aller neutestamentlichen Briefe oder aller Briefe in der Bibel. Der erste Brief, der geschrieben worden ist. Er ist wahrscheinlich und ziemlich sicher vom Bruder oder Stiefbruder von Jesus. Ja, Jesus hatte ja Brüder, nachdem er geboren worden ist, hatte er Brüder, die Maria und Josef noch hatten, wozu eben Jakobus und Judas gehört haben. Und zur Zeit der Entstehung des Jakobusbriefs schreibt William MacDonald in seinem Kommentar in der Einleitung, Josephus, und das ist ein römischer Geschichtsschreiber, der etwa zur Zeit, also im ersten Jahrhundert gelebt hat, der hat den jüdischen Krieg erlebt Josephus berichtet, dass Jakobus im Jahre 62 nach Christus getötet wurde, sodass der Brief aus der Zeit davor stammen muss. Ja, wenn man tot ist, kann man nicht mehr schreiben. Da der Brief noch nichts von den Entscheidungen über das Gesetz berichtet, die beim Apostelkonzil, das war 48 oder 49 nach Christus, also die Entscheidungen, die da getroffen wurden, und dem Jakobus, und Jakobus stand diesem Apostelkonzil vor, ja, daraus schließt man, also nachzulesen Apostelgeschichte 15, daraus schließt William MacDonald, wird allgemein ein Datum zwischen 45 und 48 nach Christus angenommen. Also das ist der Zeitpunkt, wo dieser Brief wahrscheinlich geschrieben worden in diesem Zeitraum. Geschrieben ist er, wie es im Brief selber steht, an die 12 Stämme. Also Jakobus der Stiefbruder, 45, 48 nach Christus. An wen? An die Judenchristen in der Verfolgung, die 12 Stämme. Das waren die, die im Prinzip Christen geworden waren und die Jakobus jetzt als die 12 Stämme betrachtet. Als das den Überrest, den neuen Überrest Israels. Die Situation ist so. Die Judenchristen mussten ja, das hat angefangen mit dem ersten Märtyrer, da haben die Schwierigkeiten schon angefangen, nämlich mit Jakobus, dem Jünger Jesu, also nicht dem Bruder Jesu, sondern dem Jünger Jesu, der ja einen Kopf kürzer gemacht wurde von Herodes. Und dann fing die Verfolgung immer mehr an, wovon Paulus oder Saulus damals ja der Haupttreiber war. Und das hat zur Folge, dass sich die Menschen aus Jerusalem entfernt haben, auch aus Judäa, und nach Galiläa und Samaria und in alle anderen Gegenden gegangen sind, wo vielleicht die Juden ihnen nicht so hinterher sind. Sie wurden durch die Verfolgung aus ihrem Glaubens- und Sozialgefüge herausgerissen. Sie haben ja schon im Prinzip ihre alte Ordnung, also die des jüdischen Glaubens, verlassen gehabt, damit oft auch schon die Familie. Aber jetzt waren sie auch quasi aus der Gemeinde heraus gerissen, auf sich allein gestellt. Nicht nur, dass sie Jesus Nachfolger wurden, sondern sie waren im Prinzip auch Jesus Imitatoren. Sie haben erlebt, dass das, was Jesus gesagt hat, wenn sie mich hassen, dann werden sie auch euch hassen. Das erleben sie nun. Sie sind Ausgestoßene ihrer jüdischen Volksgenossen. Und die Menschen stehen in der Fremde vielfachen Herausforderungen und Versuchungen gegenüber. Dinge, die sie vielleicht noch nie erlebt haben, weil sie im Prinzip bisher in einem festen Gefüge gelebt haben. Selbst wenn es ein jüdisches Gefüge war, es war ein festes Gefüge. Jetzt sind sie dem entrissen, sind verletzlich. Und deshalb will Jakobus ihnen in dieser Situation Hilfestellung in den Versuchungen, die dann kommen werden oder die schon gekommen sind, geben. Unser Predigttext steht in Kapitel 1 bis zu den Versen 18 und den lesen wir jetzt mal. Vielleicht nehmen wir noch das Mikrofon hier weg, das stört mich und vielleicht sieht es auch blöd aus in der Kamera. Jakobus, Knecht Gottes des Herrn, Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet oder Versuchen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie das Gras, wie das des Grases Blume, wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Also im Prinzip könnte man schon allein über diesen Text 8 Predigten machen. Also da ist so viel drin, wo sich die theologischen Köpfe, die Köpfe eingeschlagen haben schon. Wir wollen es versuchen, in einer Predigt die wichtigsten Punkte herauszufinden. Und die sind, wie gesagt, Predigt heute Reifen in Anfechtung. Erstens die Anfechtung, zweitens das Ziel und drittens der Weg. Weshalb das Ziel als zweitens und der Weg als drittens, das wird hoffentlich klar. Kommen wir zum ersten Punkt, die Anfechtung. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Die Elberfelder, ihr merkt, ich bin immer wieder hin und her zwischen Anfechtung und Versuchung, weil ich den Wortlaut mehr aus der Lutherbibel im Kopf habe und deshalb, aber ich predige eigentlich lieber mit dem Elberfelder. Aber das macht deutlich, Elberfelder und Luther untersetzen dieses griechische Wort nicht immer gleich. Luther hat sowohl Versuchung als auch Anfechtung. Elberfelder hat konsequent nur Versuchung. Das wird besonders deutlich eben im weiter unten im Text, wo es darum geht, dass wir uns freuen sollen, wenn wir uns glücklich schätzen sollen, wenn wir in Versuchung kommen. Und dann die nächsten Verse dann von der Versuchung durch Gott reden und so weiter. Also wenn ihr eure Lutherbibel nehmt und da mal drin nachschlagt, dann werdet ihr feststellen, dass da ein Wechsel ist des Begriffs. Aber es ist im Prinzip derselbe griechische Begriff. Das wollte ich einfach nur sagen. In ihrer Situation sagt in Jakobus, betrachtet die Tatsache, dass ihr in unterschiedlichste Versuchung geratet, als Grund zur Freude. Ja, wer freut sich, wenn er in Versuchung oder in Anfechtung kommt? Freut sich jemand hier? Nein? Dann würde ich sagen, dann habt ihr alle Nachholbedarf. Ja, also das ist die erste Aufforderung des Jakobus an die Gemeinde. Haltet es für pure Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Das ist eigentlich ein Gebot. Murrt nicht drüber, ärgert euch nicht über Gott, sondern haltet es für pure Freude, für den Grund für pure Freude. Uns reichen schon immer wiederkehrende einzelne Versuchungen. Und der sagt mancherlei. Jakobus spricht hier von unterschiedlichen, vielfältigen Versuchungen. Tatsächlich sind die Versuchungen vielfältig. Das zeigt der ganze Brief. Deshalb spricht Jakobus unterschiedliche Situationen an, die alle Versuchungssituationen sind. Habe ich die? Nein. Das sind zum Beispiel das unweise Handeln, was in Vers 5 angesprochen hat, weshalb man Weisheit braucht. Dann durch seinen sozialen Status in Versuchung zu kommen und falsch zu handeln, Vers 9 und 10. Durch Begierden gelockt und fortgezogen zu werden, Vers 14. Durch unzureichendes Hören und Mangel an Umsetzung, in Versuchung zu geraten in Vers 19 und 22. Durch Glauben ohne entsprechende Umsetzung versucht zu werden, Kapitel 2. Durch unbeherrschtes Reden, Kapitel 3. Durch Habgier und Stolz, Kapitel 4. Durch Unabhängigkeit von Gott und Vertrauen auf Reichtum, Kapitel 4 und 5. Und durch Leiden, Kapitel 5. Ja, das sind alles Punkte, durch die man in Versuchung gerät. Deshalb ganz am Anfang: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei, in unterschiedliche Anfechtungen geratet. Ich bin sicher, dass die Liste, die Jakobus hier quasi anfertigt, durch die einzelnen Punkte, die er anspricht, noch beliebig weiter fortgesetzt werden kann. Aber das sind die Dinge, die er hier wichtig findet, im Auftrag Gottes anzusprechen. Wir Christen leiden grundsätzlich unter Versuchung. Versuchung zur Sünde. Und besonders dann, wenn wir ihr nicht widerstanden haben, dann kommt das vom eigenen Versagen überführt sein zu tun, was die Sandra heute schon deutlich durch eigenes Erleben demonstriert hat. Man fühlt sich schlecht, schwach, unwürdig und denkt, Gott kann mit mir nie und nimmer irgendetwas anfangen. Das ist so eine Punkt. Am besten werfe ich alles hin, weil ich bin sowas von unten durch, sowas von unwürdig, das geht gar nicht. Jakobus sagt aber, dass wir uns über die Versuchung freuen sollen. Man kann sich eigentlich nur über Versuchung freuen, wenn was passiert oder wenn man was hat. Wenn man eine Hoffnung hat. Was würden die anderen sagen? Man kann sich eigentlich nur über Versuchungen, schwierige Situationen und über Herausforderungen freuen, wenn man auf das Ziel schaut. Von Jesus lesen wir im Hebräerbrief, dass er sagt, dass von ihm gesagt ist, um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Um der vor ihm liegenden Freude hat er alles andere, inklusive den ganzen Versuchungen in der Wüste und danach, wahrscheinlich hat er auch schon vorher Versuchungen gehabt, als jugendlicher, heranwachsender, junger Mann, hat er alles erduldet und überwunden, weil er auf das Ziel sah. Die vor ihm liegende Freude. Was war die Freude, die ihn antrieb? Worauf freute er sich? Was war das, was ihn letztendlich beherrschte? Jetzt kommen wir zum Ziel. Für Jesus war das Ziel, eine makellose Braut für sich zu erlösen. Ja, wir haben in der letzten Zeit schon gelegentlich mal dieses Bild von der Braut, die Jesus entgegengeht in den Himmel, habe ich schon mal hier hin gemacht. Ich habe mir es heute gespart. Er spricht bei diesem Unternehmen Braut, bringt er ein Gleichnis, was am besten das illustriert. Es ist das Gleichnis von der Perle. Diese einzigartige Perle, die durch nichts zu vergleichen war, diese Perle hat er gesucht und hat sie gefunden und hat alles gegeben für sie. Er gebraucht noch andere Bilder wie den Schatz im Acker. Ja, wir sind sein Schatz im Acker, das macht deutlich, wir sind unterschiedliche Münzen, insgesamt bilden wir den Schatz. Er hat auch von der Herde gesprochen. All das sind Bilder, die er selbst gebraucht, um deutlich zu machen, das war die vor ihm liegende Freude. Dafür hat er alles erduldet. Deshalb wundert es nicht, wenn wir hier in Jakobus lesen, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jesus wollte eine vollkommene Braut und will sie immer noch bis zum Ende und er wird sie haben. Und deshalb sagt Jakobus, das Ziel für euch ist, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist das Ziel. Deshalb sollen wir uns freuen, wenn mancherlei Anfechtungen/Versuchungen in unser Leben kommen. Mit seiner einleitenden Aussage stellt Jakobus ihre Schwierigkeiten, in denen sie sich befinden, in einen persönlichen, heilsgeschichtlichen Kontext. Ihr habt diese Schwierigkeiten nicht einfach so, sondern sie haben das Ziel, euch Jesus ähnlicher zu machen. Jede Versuchung besitzt das Potenzial, dich und mich in der Vollkommenheit wachsen zu lassen. Jakobus, obwohl er erst nach der Auferstehung Jesu gläubig geworden ist, ja, vorher hat er von Jesus nicht so viel gehalten, später ist er gläubig geworden, aber er hat genügend gewusst von Jesu Reden, dass er solche Aussage hier schreiben konnte. Jesus sagt in Matthäus 5, 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommenheit ist nicht optional, ist nicht etwas, ja, was die ganz Besonderen irgendwie hinkriegen müssen. Und wir ordinären, normalen Menschen müssen das nicht. Nein, das ist für jeden Christen. Ihr sollt vollkommen sein. Warum? Weil euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir, du und ich, sollen vollkommen sein, weil Jesus eine vollkommene Braut haben will. Und die ist nur so vollkommen, wie die einzelnen Teile vollkommen sind. Ja, wenn, als die Columbia, also die Space Shuttles, geflogen sind, das Rauf war kein Problem, aber das Runter war das Problem. Und wisst ihr was? Wenn auch nur eine Kachel kaputt war, fehlerhaft war, dann war Gefahr fürs ganze Schiff. Weil an dieser Stelle war der Hitzeschild durchlässig. Und dann hat es das ganze Schiff zerrissen. Deshalb kann ich nicht sagen, ja, Hauptsache die Wichtigen sind vollkommen, auf mich kommt es nicht an. Nein, wir sind ein Leib. Jede Kachel zählt. Das Interessante oder das Tröstliche ist, wir können jetzt sagen, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir nicht. Das ist unmöglich. Guck mich an und guck dich an. Schaffen wir nicht. Jesus wird uns vollkommen machen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Am Ende wird er uns vollkommen machen. Er wird uns vollenden. Das ist die finale Komponente. Aber die Zwischenkomponente ist die. Er will, dass wir jetzt anfangen. Er will, dass wir jetzt vollkommen werden wollen. Dass wir uns danach ausstrecken. Warum? Weil es heißt hier, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Dieses in nichts Mangel haben ist etwas, was hier stattfindet. Auf dieser Welt. In der Ewigkeit werden wir keinen Mangel mehr haben. Aber dieses, damit ihr in nichts Mangel habt, das ist hier. Und er spricht ja zugleich dann nachher von einem Feld, wo wir Mangel haben können. Wen Weisheit mangelt, der bitte darum. Also da ist ein offensichtlicher Mangel angesprochen, den Jakobus sieht. Und wo er sagt, hier, Weisheit mangeln, okay. Versuchung ertragen und in der Versuchung lernen zu stehen. Kommen wir noch dazu. Jesus fordert uns im Hier und Jetzt auf, vollkommen zu sein, beziehungsweise vollkommen zu werden. Und was bedeutet es im Hier und Jetzt? Was bedeutet es hier? Ich habe mir angeschaut, was das griechische Wort alles, wo es vorkommt. Und der Befund ist, dass vollkommen, also das griechische Wort für vollkommen, sowohl vollkommen heißen kann, wie auch erwachsen. Und das gibt nochmal ein Licht, ja, auch für uns in dieser Zeit. In 1. Korinther 14, 20 heißt es, Brüder, seid nicht Kinder im Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Also nicht nur Kinder, sondern ganz kleine Kinder. In der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Wenn es um Verständnis geht, wenn es um Einsicht geht, wenn es um geistliche Reife geht, da seid Erwachsene. Der Kontext macht hier deutlich, dass dieses griechische Wort, was sonst für vollkommen heißt, ja, steht, ja, man könnte auch sagen am Verstand, aber seid vollkommen, dass der Kontext macht deutlich, hier ist erwachsen gemeint, weil der Gegensatz zwischen Kind und Erwachsen vorhanden ist. Paulus spricht in Epheser 4, 13 davon, dass wir zur vollen Mannesreife heranwachsen sollen und das durch den Dienst des fünffältigen Gemeindedienstes, Apostel, Lehrte, Prophet, Evangelist, Lehrer. All diese Dienste sollen dazu dienen, dass du und ich erwachsen werden, zur vollen Mannesreife kommen. Also wir haben nicht nur die Herausforderung oder die Aufforderung, erwachsen zu werden oder das Ziel, erwachsen zu werden, sondern wir haben auch die Hilfsmittel, erwachsen zu werden. Das sind diese fünf Dienste. Das Ziel von Paulus' Predigt war, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren. Wozu? Mit welchem Ziel? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist das Ziel von Predigt, von evangelistischer Lehre und sonstiger Predigt. Wenn das nicht das Ziel ist, dann ist keine Predigt. In Kapitel 4, 12 schreibt er, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in dem Glauben. Warum ringt Epaphras? Dass ihr vollkommen dasteht. Vollkommen dasteht und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ja, man könnte ein wenig auseinanderziehen und sagen, sie sollen vollkommen dastehen, sie sollen im ganzen Willen Gottes überzeugt dastehen. Vollkommen sein hat etwas damit zu tun, dass wir den ganzen Willen Gottes für unser Leben anerkennen und leben. Wenn wir nur einen Teil des Willens Gottes anerkennen und leben, dann können wir auch nicht vollkommen werden. Dann fehlt uns ein Teil des Willens Gottes realisiert in unserem Leben. Also man kann entweder ein ganzer Christ sein oder ein halber Unsinn. Willst du erwachsen werden? Ich hätte jetzt erwartet, dass alle hier die Hände aufstrecken. Ich weiß, ihr habt nicht aufgestreckt, weil ihr sagt, okay, dann muss ich ja. Aber wie gesagt, es ist nicht optional, ob ihr erwachsen werdet. Das ist Gottes Ziel mit euch. Und es ist besser, wir arbeiten damit. In Jakobus 1,12 heißt es, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das glückselig heißt, über alle Maßen gesegnet ist der Mann, der die Anfechtung, die Versuchung erduldet. Über alle Maßen gesegnet bist du, wenn du Anfechtung erduldest. Wenn du nicht davon wegläufst, wenn du nicht rumgrummelst, wenn du sie erduldest, wenn du sie in ihr ausharrst, wie es im Vers 2 hieß. Warum lesen wir in diesem Vers selbst? Er wird als bewährt, als geprüft, für gut befunden aus dieser Zeit hervorgehen. Belsazar wurde geprüft, und für zu leicht befunden. Mene, mene, tekel und nasin. Was wird über deinem Leben stehen? Geprüft und willst du den Siegeskranz bekommen? Willst du die Bestätigung, dass du geprüft und für gut befunden wurdest? Willst du als Sieger aus dem Test, den Anfechtungen und Versuchungen hervorgehen? Das ist die Perspektive. Aber Jakobus spricht in Vers 4 auch von einer zeitlichen Perspektive. Das Ausharren, das Ertragen der Versuchung lässt nicht nur vollkommen werden, sondern beseitigt allen Mangel. Wenn Gott mit uns, mit dir und mir zum Ziel kommt, dann wird er jeden Mangel beseitigen. Du wirst keinen Mangel mehr spüren, weil er dir alles sein darf. Weil er allen unseren Mangel ausfüllen darf. Kommen wir also zum, wie wir da hinkommen, zu diesem dritten Punkt. Ich muss mich sputen. Kommen wir zum Weg. Da gibt es Versuchungen. Okay? Naja, seht das halt. Schauen wir uns also die Situationen an, die auf unserem Weg zum Ziel vorkommen können, die in unserer heutigen Zeit angesprochen werden, an denen wir reifen sollen. Da ist Situation 1, die Weisheit. Jakobus spricht von der Weisheit. Er sagt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Es ist erstaunlich, dass er damit anfängt. Wir würden sagen, Weisheit, ist das wirklich? Nein, es ist der Dreh- und Angelpunkt. Denn ist es nicht so? Wir kommen in Situationen, in denen Weisheit erforderlich ist, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Und die Versuchung ist, sich selbst auf seine eigene Erfahrung, seine Intelligenz, seinen Charme. Ich bin ja so, mit meinem Charme, da komme ich immer durch. Seine Gewandtheit, kein Problem. Dass wir uns darauf verlassen. Und nicht auf Gott hören, nicht auf ihn warten, was er uns sagt, in unser Herz hinein. Nicht sich von ihm Weisheit schenken zu lassen. Wie oft ärgern wir uns dann, wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir nicht weiser gehandelt haben, wenn das Kind im Brunnen ist. Warum habe ich in Gottes Namen nicht meine Klappe gehalten? Warum habe ich so unüberlegt, so hastig, so emotional reagiert und meine Entscheidung getroffen? Jetzt muss ich den ganzen Schlamassel auslöffeln. Und stellen wir uns vor, die Situation, in der die Christen damals waren, in ihrer Verfolgungssituation, wo ihr Leben von weisen Entscheidungen abhängen konnte. Und das sind ja Situationen, in die wir auch zunehmend hineinkommen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, der für mich erschreckend war. Wie ein etwas kritischer Journalist inzwischen von seinen Banken die Kündigung bekommen hat. Grundlos. Aber es offensichtlich zu sein scheint, warum. Wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Also zumindest ich. Wir werden noch manches erleben werden, wo freie Rede Konsequenzen haben wird. Wo sollten die Christen damals hingehen in der Verfolgung? Wo war es richtig, den Mund aufzumachen und wo war es richtig, zu schweigen? Wo verriet man sich und brachte sich und andere unnötig in Gefahr? Ja, die Situation von Paulus, seiner Bekehrung, die kennt ihr ja vielleicht. Kommt er nach Damaskus, ist blind und der Hananias, der soll zu ihm gehen, für ihn beten und er sagt, ich bin doch nicht blöd. Ich gehe doch nicht zum Christenverfolger. Und Gott muss ihn dann überführen, muss ihm sagen, hey, ich hab's in Kontrolle. Geh einfach hin. Sei mir gehorsam. Jakobus sagt ihnen in dieser Situation, wen Weisheit mangelt, der bitte darum. Und er sagt auch, wie wir bitten sollen. Wir sollen bitten, ohne zu zweifeln. Zweifel ist die Vorstufe von Unglauben. Man darf Fragen stellen, aber man soll nicht zweifeln. Zweifel machen uns anfällig und wir sind wie eine Meereswoge, die Wind bewegt wird. Aber wir wollen ja feststehen. Wir wollen uns nicht umschmeißen lassen. Wenn Fragen, wenn Schwierigkeiten kommen, dann sollen wir fest und unerschütterlich stehen. Und das können wir, wenn Jesus unser Fundament unseres Lebenshauses ist, wie er uns in dem entsprechenden Gleichnis gesagt hat. Kommen wir also zur Situation 2. Status. Naja, egal. Jakobus spricht dann eine Versuchung an, die mit unserem Status zu tun hat. Und er sagt, dass der niedrige Bruder sich seiner Hoheit rühmen soll. Warum soll er das machen? Warum soll sich der niedrige Bruder seiner Hoheit rühmen? Es meint, er soll nicht auf seine Armut, sein Unwissen, seinen menschlichen Mangel schauen, sondern sich seines Standes in Christus bewusst sein und daraus leben. Wenn wir wissen, wenn du und ich wissen, wer wir sind in Jesus, dann kann uns nichts verunsichern. Stimmt's? Dann haben wir auch die Gewissheit, dass Jesus uns nicht im Stich lässt. Ja, wenn ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, dann kann mich dass ich gefallen bin, nicht verunsichern. Dann weiß ich, Jesus ist trotzdem bei mir. Es disqualifiziert mich nicht und er wird sich nicht von mir distanzieren. Dann habe ich die Gewissheit, dass er uns mit Weisheit, Verständnis und Einsicht versorgt. Und dass wir von keiner Situation überfordert werden, in die hinein er uns stellt. Er wird uns immer genügend Kraft und Energie und Weisheit und Freude und Frieden geben. Wenn ich schwierige Gespräche führen muss, und das gibt es gelegentlich mal, dann habe ich mir es zur Gewohnheit gemacht, Gott wirklich um Weisheit zu bitten. Zu sagen, Jesus, ich weiß nicht, was ich da entsprechend sagen soll. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Bitte gib mir Weisheit, damit ich der Situation und dir am besten dienen kann. Anders traue ich mich nicht in schwierige Gespräche. Andererseits sagt Jakobus dann, dass der Reiche sich seiner Niedrigkeit rühmen soll. Wer meint, alles zu haben und nichts zu brauchen, ist verführbar, sich auf sich selber zu verlassen. Ich habe es schon im Griff. Er verlässt sich auf seine eigenen Möglichkeiten und verlässt sich nicht wirklich auf Jesus. Selbst wenn er Christ ist, wenn er weiß, dass er begabt ist und alles Mögliche hat, dann ist er versucht zu sagen, okay, ich kann es ja. Die Erfahrung, das mit irgendwie wird es schon gehen. Nein, es wird nicht irgendwie gehen, wenn Jesus nicht dabei ist. Jürgen guckt schon auf die Uhr. Ich weiß, ich bin ein bisschen im Verzug. Situation 3, Begierde. Eine Gefahr für uns Menschen ist die Begierde. Diese kann sich eigentlich in allen Lebenslagen austoben. Die Begierde, das ist so ein Universaltool von Versuchung. Deshalb sagt das 10. Gebot, und das ist so wichtig, ja, die vorderen Gebote kennt man, aber das 10. Gebot kennt man wahrscheinlich nicht. Was ist es? Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Eines der wichtigsten Gebote. Alle sind wichtig. Aber das wird, glaube ich, oft ein wenig so, fällt ein wenig unten runter, weil die anderen ja schon so gewichtig sind. Das Begehren kann sich darin auswirken, dass wir genau das besitzen wollen, was der andere hat und wir es uns dann eben auf irgendeine Weise versuchen anzueignen. Passiert bei uns wahrscheinlich weniger. Aber es gibt die zweite Stufe des Begehrens. Eine andere Form. Das Begehren auch so etwas haben zu wollen, was der andere hat. Und es mündet dann in manch andere Versuchung, wie Neid, Missgunst, Eifersucht, Habgier und Undankbarkeit. Das sind die Folgen, wenn wir dem Begehren Raum geben. Speziell dem Begehren, wenn wir uns das Begehren nicht wirklich erfüllen können. Wenn wir weder die Mittel noch die Möglichkeit haben, dieses Begehren uns erfüllen zu können. Dann treten diese Dinge auf den Plan. Es kann durchaus sein, dass Gott dir zumutet, einen Freund oder Freundin zu haben, die mit vielem gesegnet ist, was du dir nie in deinem Leben wirst leisten können. Und Gott mutet dir zu, mit dieser Freundin gut Freund zu sein, ohne Neid, ohne Missgunst, ohne Eifersucht, ohne Habgier und ohne Undankbarkeit für das, was du selber hast. Es kann sein, dass du einen Arbeitskollegen hast, der erfolgreicher ist als du, und Gott mutet dir zu, ihm den Erfolg zu gönnen. Ihm die Verantwortung zu gönnen, die er nun bekommen hat. Die Erfolgsleiter, die er hochgeht. Ursprünglich habt ihr gemeinsam auf derselben Stufe angefangen und dann sieht man jemanden davonziehen. Aber ist das nicht unfair von Gott, uns in solche Situationen hineinzustellen? Führt er dich nicht damit in Versuchung? Ja, das tut er. Aber sagt nicht unser Text, unser Predigttext, dass Gott nicht versucht? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Ja, steht es da nicht? Ich habe mir diesen Text angeschaut und auch einen Kommentar dazu gelesen. Und das Exzerpt daraus ist im Prinzip, der Gesamtzusammenhang macht deutlich, dass er dich nicht zum Bösen versucht. Er will dich eigentlich zum Guten versuchen. Er will nicht, dass du in dieser Versuchung, in dieser Anfechtung sündigst. Er will, dass du den Test bestehst. Denn er hat dich doch mit allem ausgestattet, was du brauchst, um den Test zu bestehen. Nehmen wir die Beispiele des Begehrens aus dem 10. Gebot. Haus, Frau, Angestellte, Besitz. Ist das schlecht? Nein, es ist die gute und vollkommene Gabe, die, von der Gott teilweise gesprochen hat, in nachfolgenden Versen. Ja, das Gute kommt von Gott, das ist Gott, das ist gut. Und wir können dafür dankbar sein, wenn wir es haben. Aber wenn sie jemandem anderen gehören, können wir sie in böser Haltung sehen und können sie uns zum Bösen verleiten und wenn wir unsere Begierden Raum geben, dann wird ein Problem daraus. Nicht, dass Gott diese Dinge neben uns gesetzt hat. Der Baum der Erkenntnis war kein böser Akt. Ich bin davon überzeugt, dass er uns irgendwann von diesem Baum essen lässt. Das ist meine private Meinung, weil der war gut zum Essen. Der war nicht giftig oder so. Es war ein unzeitiger Baum, für uns eben nicht zugänglich. Dem Begehren nachzugeben, zeugt in uns die Sünde, die heranwächst, immer größer wird und wie ein Baby im Bauch der Mutter heranwächst und zur Geburt drängt. Ja, irgendwann lässt sich die Auswirkung des Einwilligens in das Begehren nicht mehr verhindern. Es kommt zur Geburt, zur unweigerlichen Geburt, bis sie als Tat geboren wird und dann den Tod bringt. Und genau das ist ja im Paradies geschehen. Die Menschen begehren die verbotene Frucht, die ihnen Gott ausdrückt, vorenthalten hatte und sie dann, als sie sich dennoch nahmen, sterblich werden ließ. und ihnen den ewigen Tod brachte. Die Folge ist, dass wir eigentlich nicht mehr anders können, als dem Begehren nachzugeben, weil wir mit unserer kraftlosen, gefallenen Natur unter die Herrschaft der Sünde leben. Der Ausweg war und ist nach wie vor, dass Gott uns die Wiedergeburt schenkt, sodass wir ein neues Leben bekommen und wir den Begierden nicht mehr gehorchen müssen. Wenn du in einem oder allen diesen Punkten, die ich jetzt genannt habe, versucht wirst, dann stelle sicher, dass Jesus dein Erlöser ist und du durch sein stellvertretendes Opfer mit Gott versöhnt und du von Neuem geboren bist, dann kannst du dem Begehren widerstehen. Wenn du von Neuem geboren bist, dann erkenne die Versuchungen als solche und widerstehe ihnen in der Kraft Jesu. Denn sein Wort sagt dir heute, und damit komme ich zum Schluss, alles, sag mal alles. Alles. Nochmal, alles. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine herrliche Kraft. Vertrauen wir auf die Kraft und die Person des Heiligen Geistes in dir, dass er dir hilft, der Versuchung zu widerstehen und den Sieg davon zu tragen, dann wirst du reifen und zunehmen im Erwachsenwerden. Amen.